Unser heutiger Gast hat Arbeitsrecht und Ökonomie in Osnabrück und Bonn studiert. An der University of Canterbury hat er außerdem einen Master of Laws erworben. Sein zweites Staatsexamen mit dem Fokus auf Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen hat er in Berlin gemacht. In seiner Vita finden sich einige große Unternehmen wie Daxa, Vattenfall, Amazon, Lear und Arizata. Seit 2021 ist er bei Philips und seine aktuelle Rolle ist die des Geschäftsführers und Arbeitsdirektors in der Dachregion. Unter dem Motto Explore Planet Earth findet sich in seinem LinkedIn-Profil auch ein 6-monatiges Sabbatical mit seiner Familie. Er nennt es dort Sabbatical Number One. Seit 6 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 370 Folgen haben wir uns mit mehr als 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Vasco Ropas. Hallo.
Hallo und schönen guten Tag, Michael.
Ich freue mich mega, dass wir es zusammen geschafft haben. Wir reden schon ein bisschen länger drüber und wir hätten es auch gerne in physischer Begegnung gemacht. Aus verschiedenen Gründen haben wir das heute nicht hingekriegt. Aber ich freue mich, dass ich dich so gut in digitaler Qualität sehe und freue mich, dass wir das Gespräch heute führen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Die Freude ist ganz meinerseits.
Du kennst ja unsere Startfrage und die bleibt dir auch nicht erspart, weil viele, viele Hörerinnen und Hörer uns immer wieder sagen, dass sie diese Frage besonders mögen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, danke für diese Frage. Ich habe schon ein wenig der Intro aufmerksam gelauscht von dir und du hast einige Stationen beschrieben. Das möchte ich gerne ergänzen mit einigen Ecken oder Stationen, die, glaube ich, ein gutes Bild oder einen guten Einblick geben, wie ich zu dem geworden bin, den du vor dir siehst und den ihr hört. In den 70er Jahren geboren und auf dem Land, in Norddeutschland, wirklich auf dem Plattenland, ein Landmensch. Und bei Landmenschen sagt man gerne, die kriegst du vom Land weg, aber das Land nicht aus ihnen raus. Und das ist eine prägende Determinante, zu der ich stehe und die für mich immer bereichernd war und mir auch geholfen hat in vielerlei Situationen. Da komme ich gerne später nochmal drauf zurück. Ich glaube, ein weiteres Element, das ein wenig damit einhergeht, ist, dass ich mich selbst begreife als eher jemand nonkonform in konformistischer Umgebung. Und das passt auch zum Land. Wenn du dir das Landleben im platten Niedersachsen vorstellst, in den 70er und 80er Jahren, die stramm konservative Landbevölkerung und der Kontrast, die vielleicht anders politisch gesinnte andere Berufsgruppen. Und ich hatte zu beidem Zugang und fand das immer bereichernd. Und mich hat dann als Landmensch vom Land weggebracht der große Appetit und die große Neugier, Hunger und zu erfahren, wie wirken Umstände und wie wirkt Veränderung auf Menschen und was kann Veränderung bei Menschen tatsächlich auch nachhaltig bewirken und das im Kontext eben von Organisationen und großen Organisationen. Und das mache ich mittlerweile seit etlichen Jahren auf der Basis von Arbeitsbeziehungen und speziell, du hast es erwähnt im Intro, als Jurist kriegst du ein Fundament dazu. Und was mich bei der Juristerei so wahnsinnig fasziniert hat, weil man, ich glaube, mit Fug und Recht auch vertreten kann, das ist doch sehr langweilig. Das, glaube ich, ist es nicht, weil es letztlich um Beziehungen geht. Und die Juristerei und Recht ist deswegen auch so faszinierend, weil sie menschliches Zusammenleben ermöglicht, gar nicht unbedingt normiert, aber abstrakt generell uns hilft, dass wir klarkommen, dass wir Antwort finden auf Fragen, wann ist etwas außerhalb der Norm, wie stelle ich mich zu Institutionen und was ist eigentlich Eigentum? Also so ganz banale Fragen zum Teil, aber die sind total faszinierend und letztlich besprechen, regeln und helfen die uns, miteinander klarzukommen. Und Diese Elemente habe ich einbringen können und das bringt mich weiter zu dem Stichwort Veränderung in sehr veränderlichen oder hochveränderlichen Umgebungen, die viel von Veränderung geprägt waren. Ich habe begonnen in einem Familienkonzern, in einem großen Konzern in Bayern tatsächlich, in einem Global Player mit Blick auf die Gebirge. Habe dort einige Jahre aus Deutschland heraus, in Deutschland, aber auch in Europa Veränderungen begleitet, größere und kleinere, so zu Anfang meiner Karriere. Bin dann gewechselt in ein schwedisches Staatsunternehmen. Und du kannst dir vorstellen, der Sprung von einem bayerischen Familienunternehmen mit dem Familieneigentümer in der Geschäftsführung zu einem schwedischen Staatskonzern, der in Deutschland, in Norddeutschland auf Shoppingtour war, ist schon mal eine große Veränderung. Und die war es auch für mich.
Das war eine lange Station, oder? Da warst du, glaube ich, 7 Jahre oder so
bei Vattenfall. Genau, da war ich 7 Jahre, sehr intensive Jahre, Jahre des liberalisierenden Energiemarktes, viele Veränderungen, viel Konzernumbau in relativ kurzer Geschwindigkeit und ein sehr, sehr, sehr intensives Learning und für mich auch eine wahnsinnig prägende Zeit, weil es eine Zeit war, in der ich Zugang hatte zu Informationen, zu selbst gechallenged werden, ein tolles Entwicklungsprogramm selber erfahren habe, auf das ich heute noch baue und das wirklich großartig war. Und du hast es gerade erwähnt, 7 Jahre, das verflixte siebte Jahr bringt dich dann immer oder hat mich an den Punkt gebracht zu sagen, ich brauche wiederum einen Luft-, Orts- und Inhaltswechsel und ich habe mich dann in Automotive getummelt, wieder eine ganz andere Umgebung, ganz andere Themen und doch aber wieder auch selbe und doch gleiche Themen. Es geht immer in den Positionen, die ich gemacht habe, letztendlich um Beziehungsmanagement ganz viel und gar nicht so sehr um diese harte juristische Komponente, die man können muss und das ist gut und das findest du ja auch viel bei Personalern, speziell in Deutschland, dass diese Basis da ist, dieser Home-Turf da ist, aber es geht letztlich um Beziehungen. Das habe ich in Automotive getan, einige Jahre, erstmal im amerikanischen Konzern, dann in einer sehr spannenden anderen Konstellation, an der ich Einblick bekommen habe, wie Private Equity arbeitet, welche Techniken und welche Methoden, Tools dort zur Anwendung kommen. Unheimlich spannende Zeit. Und hat dann mich überführt in eine Möglichkeit, bei Amazon einmal reinzuschauen. Das war ein bisschen eine spezielle Umgebung. Ich habe einen guten Einblick in Amazon auch bekommen. Ein wahnsinnig faszinierender Global Player. Ich hatte die Möglichkeit, auch in Seattle Leute vor Ort kennenzulernen, sehr dicht auch an Direct Reports zu kommen, Gespräche zu führen, die direkt mit Jeff Bezos gearbeitet haben. Das war auch sehr, sehr auf eine ganz eigene Art inspirierend und bereichernd. Und davor und nach einem Private Equity Projekt, und das hast du auch erwähnt, habe ich es sehr ernst genommen, einmal einen Break zu machen, eine echte Unterbrechung und mich dem Thema Explore Planet Earth, wie du es zutreffend beschrieben hast, zu widmen. Bin in der Zeit mit dem Fahrrad von Prag nach Berlin gefahren und kreuz und quer in Europa noch ein bisschen, habe Besuche gemacht in Panama bei meinem Bruder, Südamerika bereist, mit der Familie unterwegs gewesen und habe einfach andere Dinge getan und nochmal mich selber weiterentwickelt, eine Zertifizierung zum Coach aufgesattelt und dergleichen mehr. Einfach um noch einmal eine Methodologie, ja, für mich selbst, aber auch um sie in meinen Umgebungen einzubringen, draufzulegen. Und da hat sich angeschlossen ein kürzeres Projekt, du hast es erwähnt, bei Arista, nochmal wieder anders, kulturell anders, auch inhaltlich anders, ein Schweizer.
Auch so ein Hidden Champion, ne? So ein Hidden Champion, ja. Kennt ja nicht jeder, ne? Also das muss auch nachgucken.
Genau, ja, genau, kennt man tatsächlich nicht so unbedingt. Wer Backwaren in Supermärkten käuflich erwirbt, der wird häufig mal im Kleingedruckten diesen Hersteller lesen. Der ist nämlich auszuweisen. Auch ein spannendes Projekt schon deswegen, weil eine schweizer-irische Managementstruktur da aufgesetzt war, die nochmal ihre ganz eigenen Herausforderungen hat. Und das ist so das Fundament. Das ist so das Fundament, das mich dann schließlich früh in 2021 hat nochmal einen Schwenk machen lassen und das Fundament, auf dem ich jetzt das gründe, was ich die Freude habe, bei Philips tun zu dürfen. Und das ist tatsächlich fantastisch und großartig. Philips macht seit einigen Jahren den Schwenk und den Fokus zu MedTech. Das sind unsere Säulen. Das tun wir in zwei Säulen. Einmal alles was du sozusagen zur Eigenbehandlung nutzen kannst von den klassischen Dingen, die uns einfallen, wie Zahnbürsten, Rasierer und dergleichen mehr. Und die zweite Säule, das zweite Standbein, das sind eben Großgeräte, aber auch AI-gesteuerte Services und Dienstleistungen im Medizinsektor. Da geht es um Praxen, Kliniken, Klinikverbünde, MRTs, CTs, aber auch Kleinteile und Kleingeräte, die wir für unsere Kunden, Kliniken und Patienten herstellen, bereitstellen und entwickeln und vertreiben. Und das weltweit, zurzeit mit rund 75.000 Mitarbeitern. Und davon haben wir etwa 4.300 in Deutschland.
Und wir gehen gleich noch mal ein bisschen zurück, aber weil wir gerade bei Philips sind, für das, was wir als Konsumenten von Philips kennen, die ganzen Produkte, die gehören nicht mehr zu eurem Leistungsangebot. Ne? Also ich sag mal Fernsehgeräte, andere Dinge habt ihr, glaube ich, an chinesischen Konzernen verkauft. Und ich glaube, da steht auch irgendwie Umbenennung an. Ne? Das heißt, die Marke Philips wird dann nicht mehr im täglichen Leben uns da begegnen, wo wir sie kennen, sondern sie wird wirklich diesen Medizincharakter ausschließlich bekommen. Ist richtig, ne?
Ja, das ist ein schrittweiser Prozess. Tatsächlich ist es so, dass wir uns von den klassischen, was wir Consumer Goods nennen, in 2021 abschließend getrennt haben, sodass wir wirklich global und insgesamt als Philips ausschließlich im MedTech-Bereich unterwegs sind. Du kannst und wirst nach wie vor auch weiterhin Philips Geräte, du hast den Fernseher erwähnt und das, womit wir wahrscheinlich alle groß geworden sind, was wir alle lange kennen, wirst du weiter erwerben können, aber tatsächlich steht da eine Brandveränderung an, die alsbald auch etwas größer publik wird.
Mhm. Ich habe so wahnsinnig viele Ansatzpunkte und Fragen jetzt auch in deiner Schilderung deines Weges gefunden und versuch mal, mit einer guten Struktur, Juristen sind gut strukturiert, du wirst mir dabei helfen, loszulegen. Ich würde gern mal mit dem Big Picture auf das Arbeitsfeld eines Personalchefs in der aktuellen Zeit, einer Personalchefin in der heutigen Zeit gucken. Durch unsere Arbeit, die wir als Quereinsteiger beim Thema Arbeit, neue Arbeit gesehen haben, haben wir unfassbare Veränderungen, ob das HR, Tech ist, was auch immer das alles ist. Es sind so viele Themen, die die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, beeinflussen. Und für mich sind Personen wie du, haben da eine ganz, ganz große Wichtigkeit und Rolle, und meine These ist, die Wichtigkeit dieser Rolle wird weiter zunehmen. Ich hatte im vergangenen Jahr eher das Gefühl, dass HR-Leute nicht das Gewicht hatten in Boards, wie ich finde, dass sie es haben müssten. Ich habe das Gefühl, dass da ist jetzt ein Schwenk, und würde gern mal mit dir auf das Bild, auf deinen Job heute gucken. Also was gehört eigentlich für jemanden wie dich? Was gehört alles dazu? Was ist das Portfolio an Dingen, die du quasi mit deinem Team managst?
Ich würde das am ehesten zweiteilen. Wir haben, denke ich, ein Feld, das ich belegen würde mit den klassischen HR-Aufgaben, die uns beiden oder auch einer größeren Gruppe beim längeren oder kürzeren Nachdenken einfällt. Und dazu gehört alles, was im Grunde genommen den Employee-Lifecycle im Erleben von Menschen, die noch nicht bei uns sind, Menschen, die bei uns sind oder auf dem Pfad, sich für etwas anderes zu entscheiden sind. Also den ganzen Employees-Lifecycle umfassend. Und das fängt an bei der Wahrnehmung der Marke. Und du hast Philips als Marke auch schon erwähnt. Ich glaube, dass unser Brand nach wie vor eine so hohe Durchdringung hat und Durchsetzung insgesamt hat, fast wie andere große Marken. Ich glaube, du wirst kaum jemanden treffen, der die Marke nicht kennt. Sodass jeder auch eine Vorstellung hat oder jeder anders in Berührung mit Produkten und Projekten kommt. Also ich würde es einmal auf einen klassischen Weg und auf den eher die klassischen Elemente, die den Employee-Lifecycle belegen, setzen. Das ist so die eine Schiene dessen. Und da bin ich in meiner Position und Stellung, aber vielleicht stellen wir das in kurzer Zeit zurück, in einer Mischung zwischen operativ und strategisch unterwegs. Und dann gibt es das zweite Feld, und das ist eher die große Linie und die Themen, die jetzt akut sehr wichtig sind, aber auch die Themen, die uns nach vorne bewegen und bei denen wir einbeziehen müssen, wie sich unsere Umwelt ändert, wie sich die Determinanten verändern, die alle reinspielen in diese erste Säule. Also alles, was da hineinspielt. Beispiel, um es vielleicht etwas konkreter und greifbarer zu machen. Wir erleben jetzt etliche Jahre ein recht disruptives Umfeld, in dem wir uns als Arbeitgeber in ungewohnt schnellem Maße umstellen. Das sind so die praktischen Elemente. Wenn ich nach vorne schaue und speziell auf die Region Deutschland schaue, dann ist eine Riesenherausforderung, dass wir wissen, dass bis etwa 2035 7 Millionen Fach- und Führungskräfte in Deutschland schlicht fehlen, durch die Babyboomer auswachsen, einfach nicht da sind und wir eine große Lücke vor uns sehen, bei der man den Eindruck gewinnt, dass die Ernsthaftigkeit und die Größe und Magnitude des Problems noch gar nicht überrissen ist von den meisten Arbeitgebern, aber auch Menschen und was das heißt, sowohl makro- als auch mikroökonomisch. Und das ist ein Beispiel dafür, für die eher strategischen Themen, das heißt, zu überlegen, dies wissend, was genau können wir heute tun, was relevant ist. Das heißt, wie können wir vorausschauend gucken, vorausschauend so arbeiten, dass wir nicht nur heute eine Position staffen, sondern ein möglichst gutes Bild davon haben, auf dieser Strecke, die von Durst geprägt ist, ich will es mal so ausdrücken, aus einer Unternehmenssicht, welche Wege können wir gehen, die andere sind, als die, die wir bisher gegangen sind? Denn was bisher funktioniert hat, funktioniert in diesem Szenario nicht. Denn 7 Millionen, um nur ein Beispiel jetzt dort zu belegen, ist eine wahnsinnige Hausnummer. Und die Konsequenzen dessen sind, glaube ich, noch nicht wirklich gesehen. Und dabei geht es um Themen zu schauen, welche in meiner Strategie und nach vorne gerichtet, mich als MedTech aufstellend, was werden die Themen sein der nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder sogar 10 Jahre? Und welche Skills, welche Kompetenzen werden wir brauchen? Wo finden wir diese? Und in den Dimensionen von Arbeitsort, Arbeitsinhalt, Arbeitsmodelle, welche Alternativen haben wir, die wir anbieten können, aber auch anbieten möchten, die auch zu dem passen, was wir sind und die auch auf unserem Purpose stehen. Unser Purpose ist, dass wir sagen, dass wir durch am besten im englischen Original, also durch meaningful innovation improves people's life and quality of life. Und das ist ein wahnsinnig starker,
großer,
der Purpose,
toller, zusammen mit starker und großer, relevanter Purpose, ja.
Genau. Den du aber stetig auch beweisen musst und den du nach innen beweisen musst, den du nach außen beweisen musst an Bewerber, den du selber leben musst schon auch. Und das sind so die beiden Säulen, auf denen meine Tätigkeit steht. Und alles, was dir jetzt spontan oder bei längerem Nachdenken dazu einfällt, ist tatsächlich in meiner Playbox.
Ja, super. Also ich oute mich jetzt hier mal sofort, das ist jetzt ein bisschen auch Eigennutz, was ich hier gerade mache, weil ich bin, wie du ja weißt, aus unserem Kennenlerngespräch, was wir vor ein paar Monaten geführt haben, komme ja aus einer ganz anderen Branche, habe Werbung früher gemacht, eine eigene große Agentur mit aufgebaut, in der ich auch immer noch als Senior Advisor tätig bin. Und ich bin gerade dabei, mit meinen Agenturkollegen, die lange Jahre den Employer Brand Etat der Deutschen Bahn gemacht haben, auch erfolgreich gemacht haben, viele Preise gewonnen haben, genau das, was ich in den letzten 6 Jahren gelernt habe, mit dem Know-how zusammenzufassen. Und unsere ganz, ganz große These ist oder deckt sich mit ganz vielen, was du da gesagt hast. Und wir glauben eben, dass das Thema Employer Brand und eben nicht vordergründig nur gesehen, ich mache hier eine tolle Stellenanzeige und verspreche irgendwie Obst im Korb und du darfst deinen Hund mitbringen, sondern wirklich relevant Menschen adressieren, das könnte für dich irgendwie Teil deines Purpose auch sein, dass dazu sich auch in Unternehmen einiges ändern muss. Ne? Das Employer Brand nicht mehr dieser kleine Nischenetat sein kann, der irgendwie so da mitgemacht wird, sondern dass ein CMO heute eigentlich mit dir zusammen gemeinsam gucken muss, wie entwickeln wir gemeinsam diese Marke weiter, damit sie nicht nur für Kunden, sondern auch für die Menschen, die sie machen, die sie leben, relevant ist. Also siehst du das auch, dass dass deine Nähe vielleicht zum CMO und so größer werden muss, damit ihr gemeinsam diese Marke, weil es ja nur eine Marke ist, ne? Employer Brand, so signalisiert ja so, wir könnten zwei Marken. Nee, es ist eine Marke und die hat den Aspekt nach innen, die Mitarbeitenden und nach außen die Kunden. Und wir glauben einfach, dass da eine ganz andere Art der Zusammenarbeit entstehen muss.
Ja,
das würde ich gerne einmal checken bei dir.
Das teile ich und möchte das noch erweitern, tatsächlich. Du hast ein CMO erwähnt. Ich sehe auch einen engeren Schulterschluss mit Strategy tatsächlich, mit der Strategy-Funktion, um noch besser sozusagen das Playing Field Strategy und wo wollen wir hin? Wie steht das in Connect zum Purpose? Um eigentlich das als Dreieck zu verbinden. Und ich glaube, dass die drei Funktionen zusammen gebraucht werden, um dieser großen Herausforderung wirklich begegnen zu können.
Ja. Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Super. Lass uns aber auf diese große Herausforderung, Fachkräftemangel, lass uns auch die amerikanischen Buzzwords, Great Resignation, Quiet Quitting, was wir da alles jetzt gerade hören, einmal angucken und vielleicht auch gucken, was wir können ja jetzt die Menschen, die durch den, also ich bin der letzte Babyboomer so quasi, 12. Dezember 1964, also im größten deutschen Jahrgang geboren, 58 Jahre alt. Ich habe wirklich noch Bock, mindestens 15 Jahre zu arbeiten, eher noch mehr. Aber viele in meinem Alter werden ja schon nach früher nach Hause geschickt, aussortiert und so weiter. Wir haben, glaube ich, eine riesige Ressource bei Menschen, die vielleicht schon zu Hause sitzen in meinem Alter oder die kurz davor sind, zu Hause zu sitzen. Wir haben eine riesen Ressource beim Thema Frauen und vielleicht auch noch beim Thema Einwanderer. Also das sind für mich so drei Quellen, die für mich noch völlig unterschätzt werden. Und ich würde gerne mal dein Quote dazu hören. Was siehst du, wie können wir diesen Fachkräftemangel abmildern? Ne? Also als individuelles Unternehmen kann man immer sagen, wir sind einfach cool, wir holen uns die Leute, weil wir besser sind als der Durchschnitt, also kriegen wir es für uns gelöst, aber wie siehst du, wie können wir es als Gesellschaft lösen?
Also das Thema oder das Stichwort Fachkräftemangel erstaunt mich immer wieder. Warum? Es gibt von jemandem Prominenten, den Namen habe ich gerade nicht zur Hand, und das ist, glaube ich, 10 Jahre alt und es ist ein BCG-Partner gewesen. Der hat exakt das, was wir heute messen und wiegen können, nämlich die fehlenden 7 Millionen, vor mehr als 10 Jahren in einem prominenten Talk, den man, glaube ich, bei Recherche findet, exakt beschrieben. Es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Und da muss man sagen, im Grunde genommen sind diese 10 Jahre nicht wirklich genutzt worden. Das ist mein Blick oder mein persönlicher Not drauf. Das eine ist diese Veränderung und diese große Linie und dieses Wissen darum. Und das andere sind die Determinanten und was kann man tun, die du eben genannt hast. Neben dieser großen Linie Great Resignation sind wir, wenn man jetzt eine ganz aktuelle Diskussion verfolgt, schon wieder einen Schritt weiter, nämlich beim Great Regret.
Ja, genau.
Wir haben Wellen von Rückkehrern tatsächlich, die, und das ist ein globales Phänomen, die in der Pandemiezeit zu einem Sinneswandel gekommen sind, sich neu orientiert haben, sich anders orientiert haben. Und das ist ein Millioneneffekt, der ist riesig. Der ist in Nordamerika noch stärker als bei uns, aber wir können ihn auch sehen, messen und wiegen. Und da gibt es einen langsam, aber fahrtaufnehmenden Trend, der mit The Great Regret beschrieben wird. Also auf Hochdeutsch tatsächlich die oder diejenigen Menschen.
Sorry, ich hätte doch nicht gehen sollen.
Also. die auf den Punkt kommen und sagen, Mensch, ach jetzt, ich habe jetzt das und das mich weiterentwickelt, aber es ist am Markt gar nicht so attraktiv, wie ich dachte, verdammt. Und ich bin auch irgendwie Lonesome Rider, ne? Ich habe was alleine aufgemacht. Oder das Grass is always greener on the other side hat sich als rausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Und die kehren zurück und die fragen an. Das erleben wir auch. Jetzt wird das nicht reichen, logischerweise, to close the gap. Und wenn du dir die aktuellen Studien tatsächlich anguckst, die nicht nur dieses Phänomen beschreiben, sondern von einem deutschen Institut auch die Mittel und Wege, wie wir denn wenigstens im Ansatz ein Close the Gap erreichen können, dann sind das genau die Bereiche, die du angerissen hast. Und ich zähle dazu tatsächlich intelligente Wege des Einsatzes von Silver Workern, wie wir in dem Spektrum, ne, Geburtsjahrgänge Mitte der 60er, Mitte, Ende der 70er und so weiter und vielleicht sogar gegebenenfalls noch älter, dass man sagt, welche intelligenten Wege habe ich, Employability länger zu erhalten und wie nutze ich Tools und Techniken, um Know-how tatsächlich zu sichern, statt die Menschen in die Altersteilzeit zu schicken, was ein Riesentrend war der letzten 10 Jahre, dass Unternehmen tatsächlich large-scale das gemacht haben zur vermeintlichen Effizienzsteigerung. Und das wird ein Trend sein. Und ich glaube, dass man auf den setzen muss. Beispiel und ganz praktisch, wenn ich darf, bei uns ist es so, wir haben einen technischen Außendienst bei Philips. Du musst dir vorstellen, Menschen, die Geräte warten vor Ort in Kliniken, Krankenhäusern und dergleichen mehr. Und das ist ein hochtechnischer Job. Und wir erhöhen sehr schrittweise den Anteil dessen, was da remote möglich ist. Weil die Mechanik an diesen Geräten wird weitestgehend eigentlich zurückgefahren und minimalisiert sozusagen, sodass du zu einem immer höheren Anteil dessen kommst, dass du eine Remote-Wartung machen kannst. Und das ist ein Handlungsfeld par excellence, weil das Know-how, das du aufbauen musst, um ein MRT oder ein CT überhaupt reparieren zu können, ist erheblich. Also dass du kannst nicht einen Elektriker gelernt haben und dann setzt du dich an so ein Gerät. Nee, das ist Hochtechnik. Das ist ein Feld, wo du sagen kannst, wir kombinieren diesen Need und setzen die Silver Worker, die eben nicht mehr Lust haben, hey, ich habe einen Riesenbezirk, ich muss 300 Kilometer Auto fahren oder mehr, um zu den ganzen Kunden zu fahren und so weiter. Nee, das geht im Backoffice als Remote-Wartung. Das ist ein Konzept, das einzahlt darauf. Erhöht ja aber die Gesamtgruppe an Menschen noch nicht, die zur Verfügung stehen. Und da komme ich in das Feld. Und das Zweites, das auch wir als einen strategischen Fokus sehen, wir sind, obwohl ja ehemals Consumer Goods und die sind raus. Wir sind jetzt MedTech und die Quote bei uns, wenn du auf Gender schaust, ist etwa 30% weibliches Geschlecht im gesamten deutschen Konzern und der Rest eben Männer. Und wir sehen darin ein Riesenpotenzial. Und auch eine Notwendigkeit, sich zu verändern, weil das auch kulturbildend ist in itself schlichtweg. Und das ist ein Feld, an dem wir jetzt bereits im zweiten Jahr sehr intensiv arbeiten, diese Quote zu verändern. Und das aus zwei Richtungen. Bottom-up, indem wir an der, ich sage mal, auf der Einkaufsschiene sehr klar fokussieren und schauen, was können wir tun. Aber auch top-down, dass wir sozusagen auf den Entscheidungsleveln sehr bewusst sehen, dass wir closer to gender parity kommen. Und das ist ein riesengroßes, unerschlossenes Feld. Deswegen, weil andere Needs da sind, die noch nicht alle Arbeitgeber gleich gut covern, um eben diese Zielgruppe tatsächlich einzubinden und attraktive Angebote machen zu können. Und die dritte Säule, extrem wichtig und ausgesprochen wichtig, ist die Einwanderung tatsächlich. Und wenn du die anschaust, und das tun wir aus der Perspektive von Einwanderern, dann sind wir nicht sexy in unserem bürokratischen Habitus, in dem, was wir ausstrahlen, auch in dem, wie, wenn du mit einer Einwanderung von woher auch immer Perspektive dann in das deutsche Unternehmen kommst, wir sind noch nicht wirklich überall gleich willkommend. Und diese Komponenten machen andere Länder tatsächlich besser, die auch eine viel längere Übung darin haben. Und ich glaube, da haben wir ein Potenzial, das riesig ist. Und ich glaube, eine vierte Säule, um die wir überhaupt nicht umhinkommen werden, ist nochmal eine völlig andere. Und das ist die Allokation von Arbeit in anderen Teilen und auf anderen Teilen des Planeten. Ja, also in einer anderen Geografie und möglicherweise auch in einer anderen Zeitzone. Und ich glaube, dass wir als ein Land nur dieses Gap annäherungsweise schließen können, um kompetitiv zu bleiben, wenn wir alle vier Dimensionen gut bespielen. Das braucht politische Rahmenbedingungen, das braucht Mindset- und Behavior-Shifts in Unternehmen, aber auch bei den Menschen in den Unternehmen, dort auch.
Also die vierte Säule, wenn wir die mal ganz kurz abhandeln, weil ich würde gerne auf die zweite ein bisschen tiefer eingehen, das heißt Outsourcing wirklich von Arbeitsvorgängen in andere Länder, wo man sagt, deine PA könnte auch in irgendwo in Indien sitzen, wenn sie Deutsch oder Englisch spricht, ne? Oder auch.
Genau, ja. Solche und ähnliche Ansätze tatsächlich haben wir smaller scale, bigger scale und zum Teil als Experimentierfeld, einfach um zu sagen, was tatsächlich funktioniert auch. Und das ist gar nicht unbedingt und in erster Linie dann immer ein Kostenaspekt, sondern tatsächlich Know-how und Can-Do und Skill Need, wo wir sagen, den können wir nicht decken, der Markt gibt es nicht her. Welche intelligenten Möglichkeiten gibt es und wie mache ich mir dann noch nutzbar, dass beispielsweise, wenn sehr kurz ein Bedarf da, beziehungsweise wenn der Bedarf sehr kurzfristig ist für etwas, wo habe ich an welchem Teil des Planeten ein Skill, das ich einsetzen kann? Und Unternehmen, die das schon sehr gut machen, die verfügen über, wenn sie global sind und entsprechend groß sind, die verfügen so etwas wie über eine weltweite Skill-Datenbank, in der Menschen eben nicht nur auf Outlook oder in Teams oder irgendwo findest mit Namen und dann weißt du die Telefonnummer und kannst jemanden anchatten, sondern RCS hat eine Skill-Matrix dazugelegt und du kannst über Reverse-Search sagen, okay, ich habe x-tausend Mitarbeiter weltweit und weiß, es gibt einen Überhang in Project Management in UKI, Oktober bis November, sodass du dann Arbeitspakete tatsächlich so ausbalancieren kannst. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Ohne dem werden wir es nicht schaffen.
Siehst du eine fünfte Säule durch Technologie? Also jetzt diskutieren wir alle gerade ChatGPT und die Einflüsse, wie da doch vielleicht die Büroarbeit schneller ersetzt oder verändert wird als das Fahren von LKWs durch künstliche Intelligenz. Siehst du das als eine fünfte Säule? Dass wir einfach effektiver, effizienter werden, indem wir Machine Learning Algorithmen einsetzen können, um unsere Art zu arbeiten zu vereinfachen oder abzukürzen?
Ich glaube, wir haben das schon erlebt und gesehen, dass wir einen Riesensprung gemacht haben in den letzten 3-4 Jahren in der Umgebung und in den Rahmenbedingungen, die wir gehabt haben. Wir haben jetzt nochmal einen großen Sprung mit den Möglichkeiten, die ChatGPT und nicht nur die Kernanwendung, sondern all das, was du ringsherum bauen kannst, also die Applikationen, die darauf aufsetzen. Ich glaube, dass das noch überhaupt nicht abgeschätzt wird, was das bedeutet. Ich glaube, das ist eine ähnlich große Veränderung wie das Aufkommen des Internets mit dem Riesenunterschied, mit dem Riesenunterschied, dass das Internet schon da ist. Will meinen, die Verbreitung und das sich Ausbreiten dieses Modells wird eine die minimalst klein vorstellbarste Zahl an Zeit brauchen, um sie in der Welt zu verbreiten. Und ich glaube, diese Effekte sind noch nicht gesehen. Es gibt eine große Euphorie im Moment, was das Ganze kann und dass du aus Textbausteinen sehr rapid FAQs oder etwas anderes produzieren kannst, formeln kannst, Fragen stellen kannst. Das ist großartig. Aber der Fakt, dass sich das hier, dass das schon aufsetzt aufs Internet und eine x-fache Verbreitungsgeschwindigkeit hat, die auch wieder zugreifen kann auf x-fach weiterentwickelte Entwickler. Also es treffen die Effekte zusammen, es dauert eine Mikrosekunde, bis es sich verbreitet und es trifft auf eine Welt, die schon insoweit vorbereitet ist, dass wir überall in der Welt Entwickler haben, die wissen, wo man ansetzen kann, aufsetzen kann und wo man ChatGPT als Basis nutzt und für etwas. Und das sehen wir im Moment, wenn du in sozialen Medien verfolgst. Alle zwei Tage gibt es einen neuen 30-Seiter mit neuen Apps, die du aufsattelst auf ChatGPT.
Ja, ja.
Und das halte ich für massiv noch nicht abgeschätzt.
Ja, teile ich. Lass uns mal auf das Thema Gender nochmal gehen. Ich habe viele Gespräche geführt in den letzten Jahren, jetzt auch jüngst mit Frauen, die sich selbstständig gemacht haben in diesem Feld. Da gibt es Plattformen, die versuchen, Career Moms, so sind die dann definiert, mit Unternehmen zusammenzubringen. Da gibt es eine andere Plattform, die nennt sich Twice, also die Mischung aus Twice und Wise, die Führungsduos vermarktet. Es gibt eine weitere Unternehmerin, die ich kennengelernt habe, die helfen möchte, den Wiedereintritt von zurückkehrenden Elternteilen, meist Mütter, angenehmer zu gestalten, weil sie Forschung mir gezeigt hat, dass wenn eine Frau aus der Elternzeit wieder zurück in den Job kommt und du befragst sie eine Woche, bevor sie kommt, alle Fragen auf Top-Motivationslevel, also freut sich und so weiter. Du fragst sie zwei Wochen, nachdem sie im Job ist und alle Werte wieder runter. Also viele Unternehmen scheinen Schwierigkeiten zu haben mit der Wiedereingliederung. Wenn man andere Zahlen anguckt, Frauen machen die besseren Studienabschlüsse, haben am Anfang auch sogar ein leicht höheres Durchschnittsgehalt als die Männer. Dann kommt das erste Kind und dann fällt das Karrierefallbeil. Was macht ihr, um diese Säule wirklich zu stärken? Ich kann mir vorstellen, so bei eurem Purpose, auch bei eurer Historie, eurem Ursprung eures Unternehmens, seid ihr da weiter als ein typisches deutsches Unternehmen. Aber würde mich mal konkret interessieren, was macht ihr beim Thema Gender, insbesondere für den Teil, der bei euch noch 30% und noch nicht 50 betrifft?
Gerne. Tatsächlich ist das eins der zurückspringend auf die beiden Säulen, die ich beschrieben habe, ein weiteres strategisches Feld, das eine hohe Sichtbarkeit und einen hohen Stellenwert bei uns hat. Und das geht zurück auf den Umstand, dass dieses 30-70-Verhältnis im Prinzip seit Jahren und Jahrzehnten fast zementiert ist bei uns, aus verschiedenen Gründen. Das ist ein Element. Und das zweite ist, dass wir seit fast ebenso vielen Jahren uns schon anschauen, insbesondere, wie entwickelt sich Führung. Also wird dort Gender Parity, geht es einfach nur seitwärts oder geht es aufwärts? Und auf deine Annahme zurückkommt, sind wir da weiter als andere. Ich glaube, es ist bei uns von beidem ein bisschen. Ich glaube, dass wir sehr durchaus Elemente haben, die sind sehr typisch deutsch und man würde sagen, hey, das ist aber noch nicht da, wo wir es möchten. Und wir haben dann andere Ansätze, ich glaube, die sind wirklich state of the art. Und der Weg, den wir beschrieben haben, weil der Aufsichtsrat mir als Geschäftsführer dann auch nahegelegt hat, mich dem Thema anzunehmen. Und du kannst dir vorstellen, die Erwartung ist dann groß. Mensch, sie waren noch 7 Jahre im schwedischen Konzern, da sieht das doch alles ganz anders aus. Sie bringen doch sicherlich eine tolle Tool-Klaviatur mit. Europas, legen Sie mal das Programm auf. Wie machen wir denn das? Um zu antworten, es ist kompliziert. Das würde ich mal als Überschrift vorneweg stellen. Und ich glaube tatsächlich, dass ein gut abgestimmter multidimensionaler Approach richtig ist. Das heißt, zu sagen, ich möchte näher an Gender Parity, braucht erstmal ein klares Ziel. Bisher haben wir eine Entwicklung getrackt, aber hatten kein Ziel. Wir haben also einen Zielfindungsprozess gemacht, auch zusammen mit dem Aufsichtsrat. Das war insofern spannend und das ist mir wichtig, das zu erwähnen, weil da schon du sehr früh merkst in einer Diskussion, in der es erst einmal nur über die Abstimmung der Zielstellung geht, wie politisch so ein Thema ist. Weil du ganz schnell an den Punkt kommst zu sagen, hey, aber das ist nicht ambitioniert genug. Und eine andere Stimme lautet, aber das schaffen wir doch nie. Wie machen wir denn das? Und wieder auch mein Erwarten, passen diese Stimmen gar nicht in das ein oder andere Lager, wenn man überhaupt davon sprechen möchte. Du hast so eine gewisse Überlegung, dass du sagst, naja, dass er oder sie jetzt diese Richtung Meinung verkörpert, das war ja klar. Oder dass er oder sie jetzt in diese Richtung argumentiert, war auch klar. Nee, es war wirklich total interessant, schon in einer Diskussion ausschließlich mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung, was ist eine vernünftige Zielstellung? Und dafür haben wir schon gebraucht. Ja? Also was ist realistisch, was ist machbar? Und noch gar nicht dahin kommend, wie machen wir das denn eigentlich? Dafür haben wir eine ganze Weile gebraucht. Wir haben dann eine Zielstellung uns gegeben, dass wir Schritte machen wollen in der Population und diese auf eine Zeitschiene gelegt und dass wir Schritte machen wollen in dem Spektrum Führungskräfte. Und das haben wir auf eine Zeitschiene gelegt in zwei Stufen, ein Teilziel bis 2025 und eine Longer Aspiration bis 2030. Und was wir jetzt in den letzten Jahren zumindest geschafft haben, ist, was das Thema Führung und Führungskräfte towards Gender Parity angeht, ich würde mal sagen, in der deutschen Benchmark zu bleiben bei Positiventwicklung. Was ich damit meine ist, was du siehst, wenn du in die Fläche guckst und kommst von einer Population mit 30% Einheitsgeschlecht und das 70% Mehrheitsgeschlecht ist dort, dass du in den Führungspositionen irgendwas zwischen 1,5 und 3% pro Jahr schaffen kannst, wenn es Churn gibt. Mhm. Das ist so ein Benchmarkwert. Und unsere Zielstellung ist, dass wir da, wo wir da nicht sind, weil unser Unternehmen ist sehr vielschichtig und sehr verschieden, dahin wollen oder besser. Also wenn wir da nicht sind, dahin. Und wenn wir da sind, besser werden wollen, weil wir sonst nicht genug Bewegung bekommen. Und unser Ziel ist, dass wir Schritte machen zur Abbildung der Erwerbsbelegschaft in Deutschland in unserer Belegschaft. Wir haben einen Erwerbsanteil von etwa 48% Frauen, wenn du in die Fläche guckst, Statista-Daten bedienst. Und wir haben eben 30% Frauen. Wir haben viele technische Berufe, wir haben auch eine Produktion. Es gibt so wahnsinnig viele Gründe. Zu deiner Frage, was machen wir? Mir ist aufgefallen, dass es immer wieder Approaches gab, weißt du, die einen One-Off waren oder ein Programm oder wir machen hier mal eine Förderung und so weiter, aber kein Ziel. Nun hatten wir ein Ziel oder haben ein Ziel definiert. Jetzt geht es um Maßnahmen. Tatsächlich die Zielgruppe, die schon da ist, zu fördern und die Maßnahmen, die wir anschauen, decken im Prinzip den gesamten Employee-Lifecycle ab. Das heißt, wenn du dir einen Employee-Lifecycle von der Anbahnung vorstellst, haben wir als nicht notwendigerweise neue Elemente Sprache in Anzeigen, die gender-neutral gemacht wird mit Hilfe von AI. Nur als ein Beispiel zu bedienen, weil die Ansprache schon für zum Beispiel technische Positionen in sich selbst erstmal die Zielgruppe möglicherweise ausblendet. Das ist nur ein kleines Kernelement. Wir haben auf der TA-Seite in dieser Anbahnungsphase die sogenannten Silver Medalists eingeführt. Das heißt, wir haben sozusagen TeilnehmerInnen an Prozessen, die dann die Position nicht bekommen haben, mit deren Einverständnis wir aber sie enger sozusagen in Beziehung halten und bei nächsten Vakanzen berücksichtigen.
Wow. Mhm.
Und wir haben eine sehr transparente interne Talent-Management-Prozedur, bei der wir sagen, wenn du Manager bist und du hast an dich berichtet eine Anzahl von Führungskräften, dann wird dein Talent Management und Succession Plan niemals grün, wenn er nicht auf die Quote einzahlt und auf das Ziel einzahlt, das wir haben. Und so haben wir eine ganze Reihe von Interventionen auf den ganzen Employee Lifecycle gebildet, um dem Ziel näher zu kommen. Und da berichte ich eben quartalsweise, spätestens halbjährlich, ob wir dem Ziel näher gekommen sind oder ob wir neben- oder nachsteuern müssen, direkt an den Aufsichtsrat, aber auch hier in eine Gruppe. Noch ein Aspekt, den ich gerne aufbringen möchte, ist, ich habe gesagt, ein Ziel war wichtig, Maßnahmen sind wichtig. Wir arbeiten auch mit ERGs, also mit Employee Resource Groups, die tatsächlich eher Themen besetzen. Und wir haben, Und wir haben eine globale Gruppe und eine Gruppe in Deutschland, die nennt sich Philips Women Lead. Da bin ich Sponsor. Und die war bis zu meinem Eintritt eine Gruppe ERGs engagiert an dem Thema, deren Zielsetzung sich darauf bezogen hat, mehr Reichweite bei uns für das Thema zu kreieren und zu erzielen. Okay? Und das finde ich auch, also A, legitim und völlig richtig. Aber es gab eben keinen Connect zwischen der Unternehmensidee und wo wollen wir eigentlich hin und den Aktivitäten der Gruppe. Insofern haben wir den Schulterschluss gesucht und gesagt, hey, wie können wir stärker wechselseitig aufeinander Bezug nehmen? Wie können wir euch, uns und ihr uns euch nutzbar machen, sei es in Vorträgen? Ich habe externe Speaker geholt zu verschiedenen Themen, bin selbst in die Präsentation gegangen, das Women Lead als ERG connectet sich mehr mit den Zielstellungen des Unternehmens und verfolgt nicht nur ausschließlich Reichweite. Und letzter Punkt, weil ich fest überzeugt bin, dass persönliche Commitments hier wichtig sind und auch den Unterschied machen, ist, dass wir als ein Management-Team für die Dachregion persönliche Statements, Commitments abgegeben haben. Was genau tust du? Also was genau? Nicht ich möchte das und das und ich werde zu, sondern what exactly do you do? Und das gucken wir uns quartalsweise eben auch an. Mhm. Ist da etwas passiert? Weil es actionable sein muss und sonst nicht funktioniert. Mhm. Und ich persönlich bringe mich on top ein, indem ich als Sparringspartner in einem globalen Mentoring-Programm sozusagen mithelfe und unterstütze. Und das ist total spannend und so ein beidseitiges Lernen. Das ist wirklich großartig.
So, weil Reverse Mentoring, so, ja.
Es geht in beide Richtungen. Also es heißt tatsächlich Female Global Mentoring. Aber was es dann wirklich ist in der Essenz, das ist wirklich eine Mischung aus, hey, du stehst wo ganz anders, bist irgendwie wo ganz anders, du auch. Und du bist zu viert in so einer Gruppe lernst dich kennen. Und das kann von überall auf der Welt sein, auch über Zeitzonen hinweg. Und es ist ein Kennenlernen und es ist, glaube ich, ein bidirektionales Mentoring. Also gar nicht reverse, sondern tatsächlich in beide Richtungen. Und das ist großartig. Es hat große Freude gemacht. Und das haben wir mit monatlichen Kadenzen aufgelegt. Und ich freue mich, das in diesem Jahr auch wieder zu tun.
Super.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Was hältst du von geteilter Führung oder sich, wenn sich Frauen oder auch gemischte Teams oder auch Männer einen Führungsjob teilen. Ich komme mit demselben Beispiel, weil es das Einzige ist, was ich persönlich kenne. Bei Unilever gibt es 2 Vice Presidents, 2 Frauen, die sich die Dachregion teilen, Eiscreme als Geschäftsführerin und machen zusammen 1,6 Milliarden Außenumsatz und machen das seit 14 Jahren. Die nennen sich Chan, also Christiane Hases, Angela Nelissen, und die eine arbeitet von Montag bis Mittwoch, die andere von Mittwoch bis Freitag, also beide einen 60%-Vertrag. Habt ihr solche Modelle auch? Glaubst du an sowas?
Wir haben diese Modelle gehabt und die sind, ohne dass das interveniert wurde, gab es einen Face- oder Fade-Out. Das ist irgendwann ausgelaufen, schlichtweg. Mhm, und ich glaube, dass diese, ich glaube, zwei Dinge dabei sind wichtig. Ich glaube, wenn man da hineingeht, macht es total Sinn, zu sagen, es gibt wirklich ein Business Need, auf dem das Ganze gründet, weil als Selbstzweck, dann wird es Whitewashing und das darf nicht sein. Also du musst schauen, dabei, wenn das funktionieren soll, auch ernst und wahrgenommen werden soll, dass es aus einer Business Need-Ecke kommt und nicht als ein oktroyiertes, das ist ein Fancy-to-Have-Element. Mhm. Ich glaube daran. Mhm. Ich glaube daran ganz fest und ich glaube, dass das bereichernd ist und die Kollegen, KollegInnen, die das bei uns gemacht haben, berichten auch begeistert davon. Aber es haben sich kaum weitere gefunden, bei denen du ein Tandem findest. Und das finde ich wiederum interessant, weil ich sage, okay, da muss auch ein Business Need das Fundament sein dafür. Und dann glaube ich, ist es vernünftig, eine Möglichkeit zu bauen.
Das finde ich spannend. Das habe ich von der Seite noch nie betrachtet, dass da ein echter Business Need ist. Also ich sehe die Vorteile. Ich habe das auch bei About You, als ich mit Tarek Müller mich darüber unterhalten habe, der das bewusst macht. Also der macht Führung. Der sagt, das sind häufig aber Leute, die beide 100% arbeiten. Aber er sagt, die ergänzen sich so gut in ihren Fähigkeiten. Ne? Das ist vielleicht eine extrovertierte Person, die das Team nach außen vertritt, die Außenbeziehungen managt. Eine Person, die vielleicht eher organisationsstark ist, innen organisiert. Aber finde ich spannend, zu sagen, nee, wenn ein Business Need da ist, ist das vielleicht dauerhafter, als wenn man nur sagt, zwei Menschen würden das gern machen. Ja,
wir haben, weil mich das Thema schon auch bewegt und ich es an anderen Stellen sehr gut habe funktionieren sehen, jetzt wiederum als Teil der Outside-In-Reihe, die wir machen mit unserem Netzwerk, KollegInnen von BASF eingeladen, die uns einmal deren Model vorstellen. Die machen das nämlich auch sehr erfolgreich und auch ein bisschen häufiger, in größerer Anzahl. Und wir werden sehr bald mit den KollegInnen mal zusammenkommen, um mal einen Erfahrungsaustausch zu haben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Super. Ich möchte gerne noch einmal zurückgreifen auf The Great Regret. Das hat mich jetzt erinnert an ein Thema, was ich bei Google das erste Mal gehört habe, als ich die vor 7, 8, 9 Jahren das erste Mal im Silicon Valley besuchen durfte. Da gibt es so ein sehr legendäres People Analytics Team. Also die machen ja alles mit Daten, eben auch das Thema People and Culture. Und die hatten eine ganz spannende Fact rausgearbeitet, dass sie gesagt haben, Leute, die zurückkommen, die schon mal da waren, also sogenannte Rehires, bleiben länger beim zweiten Mal, sind produktiver, glücklicher, gesünder, erfolgreicher. Das war im Zusammenhang mit Great Regret und The Grass is Always Greener, du hast es so genannt. Habt ihr solche Erfahrungen auch, dass Rehires durchaus eine ernstzunehmende Quelle für Mitarbeitende sind?
Die gibt es und die haben wir tatsächlich. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Wir sind noch nicht ganz da, wo Google mit den Analytics ist, bei den Daten. Und wir haben sie nicht flächig. Aber die Erfahrung, die haben wir durchaus auch. Und ich glaube, wenn man mal losgelöst von Daten sich das anguckt, gibt es eine gewisse inhärente Logik da drin. Also ich finde, es liegt nahe. Also meine Hypothese, wenn die so mit Daten von Google zu belegen ist, wäre auch die gewesen tatsächlich. Mehr Produktivität, glücklicher und so weiter, weil es gute Gründe dafür gibt, einmal woanders hinzuschauen. Und wenn es dann eben noch bessere gibt, wieder zurückzukommen, dann wird das sehr breit getragen. Also anders funktioniert es, glaube ich, nicht. Ja. Und das hat mit Sicherheit dann die Effekte. Da kann ich mich gut reinfühlen. Mhm. Ja.
Ich möchte noch ein Thema aufreißen. Wir kommen hier, das ist immer, wenn ich auf die Uhr gucke zwischendurch, denke ich immer, wie kann das immer so sein, dass die Zeit so schnell vergeht? Aber es liegt an unseren interessanten Gästen. Also da schon mal vielen Dank. Also du hast mich hier schon voll gehuckt. Du hast vorhin einen Blick auf dein Studienfach, nämlich die Juristerei, gemacht, den ich so noch nie hatte. Du hast davon gesprochen, dass die Fachrichtung eigentlich auch die Beziehung von Menschen organisiert und regelt. Das ist total, also wenn man es einmal hört, sagt man, ja klar, ihr kümmert euch um die Interpretation, Auslegung von Gesetzen, das Einklagen von Rechten, von Eigentum, von Dingen. Und erst jetzt verstehe ich, was das mit, oder dass das sehr viel mit der Rolle eines HR-Bosses oder People and Culture-Chefs, wie immer man es nennt, zu tun hat. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Aber wenn wir jetzt das Wort Beziehung mal nehmen und rausgreifen und als einen Bestandteil deiner Arbeit sehen, dann hat das ja ganz viel zu tun mit dem, was wir gerade unter New Work diskutieren. Und deswegen jetzt die Frage nach meiner, wie immer, umständlichen Einleitung. Was macht mit dir ein Buzzword wie New Work? Kannst du was damit anfangen? Hilft New Work, Beziehungen in Unternehmen neu zu denken, neu zu leben, zu verbessern? Was verbindest du damit und was macht ihr vielleicht mit diesem Begriff bei euch im Unternehmen?
Ich finde es spannend und habe mir so im Vorfeld auch in unserer Anbahnungsphase überlegt, warum habt ihr eigentlich gewählt On the Way to New Work? Mhm. Und On the Way to, jetzt mal der Nicht-Jurist in einer nicht-juristischen Auslegung, legt ja nahe, dann gibt es ein Ziel, wo es hingeht. Tatsächlich glaube ich, dass On the Way to New Work ein, um mit Simon Sinek zu sprechen, Infinite Game ist. Mhm. Ich glaube, dass wir in unserer veränderlichen Umgebung und Welt, die in sehr kurzer Zeit eine unheimliche Bereicherung an Möglichkeiten hat, noch eine ganze, ganze Weile auf diesem Weg bleiben werden. Und das hat zu tun mit Hammer-Effekten wie dem Aufkommen von Internet, mit dem Hammer 2, ChatGPT, mit Hämmern 3 in der Pandemie, Hämmern 4, einem Krieg in Europa. Also wahnsinnig vielen Elementen. Ich glaube, und habe dann überlegt, ich gehe jetzt mal weg von On the New Way to New Work, muss ja heißen, dann komme ich irgendwann an. Mhm. Mein Blick drauf ist, man muss das begreifen als eine Endlosspirale.
Ja.
Und mit dem Mindset so zurückkommt auf deine Ausgangsfrage, glaube ich, dass sich sozusagen diese Spirale tatsächlich immer weiter dreht, sich eine unterschiedliche Drehgeschwindigkeit einstellt, du immer wieder eine Intervention hast, die Spirale schneller drehen lässt. Und auf der Spirale stelle ich mir dann vor, Tools, die an einem Punkt in der Zeit einen besonderen Booster bekommen. Also ein ganz banales Beispiel, denk dich vor die Pandemiezeit zurück und schau dir mal die Usage Rate von Teams an. Ja, haben die Leute gesagt, ich muss doch diese Runde in München, die muss ich jetzt aus Hamburg kommen, die muss ich Präsenz treffen, das geht überhaupt nicht anders. Mhm. Das ist nur ein kleines Beispiel und wir haben tausend andere. Insofern glaube ich, dass zum einen man das als unendlichen Prozess verstehen muss und auf diesem wir mit wieder erhöhter Drehgeschwindigkeit massiv neue und weitere Tools haben werden, die einen viel höheren Impact haben werden, als das Teams hatte, als wir vor 3 Jahren alle viel intensiver eingestiegen sind. Ja. Und dann, glaube ich, müssen wir uns dabei vergegenwärtigen, dass wir eine Gesellschaft haben jetzt, und die bilden wir schon auch bei uns im Unternehmen ab, die wie nie zuvor eine wahnsinnig hohe Anzahl von Generationen unter ein Dach bringt. Und diese Generationen unter einem Dach haben eine total unterschiedliche Affinität zu den Tools. Ne? Also ich habe 2 Kinder, 14, 16, was nicht mobile funktioniert, existiert nicht. Ne? Ein Bakelit-Telefon kennen die nur aus dem Museum. Und eine Telefonzelle steht in Kreuzberg, da kannst du dir Bücher ausleihen und welche wieder reinstellen. Einen anderen Connect gibt es dazu nicht. Also insofern glaube ich, dass wir nochmal ein Speed-Up da haben, glaube aber gleichzeitig, dass für den Aufbau und das Stabilisieren von Beziehungen wir an keinem Punkt in der Zeit ganz ohne menschliche Nähe auskommen werden. Ich glaube, dass die nach wie vor sehr wichtig ist und gleichzeitig kann das nicht heißen, wie das Apple gemacht hat, jetzt ist Schluss mit hybridem Arbeiten, kommt alle wieder. Weil das stößt auf gigantomanischen Widerstand. Die Leute sagen, wieso das denn? Warum denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Also, aber Sinn macht, in Beziehungen zu investieren und sie zu pflegen und dafür Tools zu nutzen. Und last remark, wenn ich darf, das Großartigste zu Beziehungen, wirklich das Großartigste, was mir in den letzten 20 Jahren begegnet ist, ist der Robert-Waldinger-Talk. Tatsächlich What Makes a Happy Life. Und wenn das einer meiner letzten Mitgaben heute im Talk sein kann, kann ich nur jedem nahelegen. Das ist fantastisch.
Sehr schön. Also danke, dass du den Mann nochmal nennst. Wir hatten ihn auch bei uns zu Gast. Das war nochmal faszinierend, die Langversion, also nicht den 15-Minuten-Talk, sondern von ihm wirklich zu hören, was in dieser Studie, die ja jetzt seit über 80 Jahren läuft, zwei Teilzielgruppen, für die, die es noch nicht gehört haben. Einmal Harvard-Studenten, also nicht gegendert, weil es waren alles Männer. Und die andere Gruppe, jeweils 400 Menschen, Hafenarbeiter-Söhne, um zu gucken, wie können so zwei extrem unterschiedliche Gruppen an diesen Gruppen zu beobachten, zu befragen, Medical Records zu messen, was macht die eben gesund, langlebig und glücklich. Und ja, die Erkenntnis ist, die Gruppe, die privilegierte Gruppe wird aufgrund der Privilegien im Schnitt 10 Jahre älter. Zugang zu Medical Ding und so weiter. Aber jedes Mitglied aus der anderen Stichprobe, aus der Hafenarbeiter-Stichprobe, hat es eben, dass es geschafft hat, den gesellschaftlichen Aufstieg holt das auf. Aber die Beziehungen, die intakten Beziehungen, und zwar nicht nur die vermeintlich eine große Liebesbeziehung, sondern die Beziehung zu Familienmitgliedern, zu Freunden und auch am Arbeitsplatz, die machen den Unterschied. Und er hat jetzt jüngst, habe ich das gehört, dass er sich auch geäußert hat, dass er dieses Wort Work-Life-Balance überhaupt nicht mag, weil er sagt, Work ist Teil des Lebens. Und wer es nicht als Teil des Lebens empfindet, hat ein Problem, wenn das abgrenzen muss von seinem Leben. Das heißt nicht, dass man Work nicht abgrenzen darf von Private, von Freunden, Familie, von Me-Time, also zeitlich abgrenzen darf, aber wenn man es von seinem Leben abgrenzt, hat man ein Problem. Also danke, dass du Robert Waldinger nennst, ein großartiger Mann, und auch mich hat dieser TED-Talk, als ich ihn gesehen habe, geflasht, und ich habe mich so unfassbar gefreut, als der Mann dann gesagt hat, ja, ich komme gerne in euren Podcast. Also, vorletzte Frage, bevor wir auf die Zielgerade kommen. Wenn man sich mit deiner Vita auseinandersetzt, neben den vielen faszinierenden Stationen, die du hattest, fällt auf, dass du jemand bist, der sein Leben lang gelernt hat. Ne? Du hast irgendwie Harvard da stehen, andere Dinge, du hast die Coaching-Ausbildung angesprochen, du hast ganz, ganz viel gemacht. Vielleicht ein paar Worte dazu, was dich dazu angetrieben hat, warum du das gemacht hast, und B, was dein Take auch als Firma ist, wie weit muss eine Firma auch das Thema lebenslanges Lernen in die Organisation, also im Sinne eines Organizational Learnings, aber auch im Sinne eines Re- und Upskilling berücksichtigen, und wie macht ihr das? Wieder viel zu viele Fragen auf einmal.
Dann sortiert der Jurist die mal.
Ja, danke. Du müsstest einen Podcast machen. Du bist super strukturiert und du hast eine unfassbar schöne Stimme. Also, und du hast was zu sagen.
Tatsächlich, so in Schulzeiten, wenn ich lernen musste, fand ich das immer nicht schön. Alles, was so oktroyiert war. Und dann hat mich fasziniert, ich habe Theater gespielt früher in Schulzeit, einige Jahre, aus Hobby in der Schul-AG mit einem wahnsinnig tollen, inspirierenden Lehrer. Und ich dachte, Mensch, wieso ist es eigentlich immer leichter, wenn mir etwas Freude macht, dass ich lerne, als wenn ich das muss? Ja? Und wer jemals versucht hat, was Neues aufzunehmen, wenn er wütend ist, der wird feststellen, dass die Antwort banal einfach ist. Ja, du musst den Kopf irgendwie frei haben. Und das ist eins. Und ich versuche, Dinge aufzunehmen, die tatsächlich mir ein positives Gefühl erzeugen und das mit Sachen, die mich interessieren, zu verbinden, die ich dann sehr viel besser lerne. Und ich habe damals geglaubt, speziell beim Theatertextlernen, das Gehirn muss so sein wie ein Tablett. Und das ist voll und da stehen Gläser drauf. Ne? Und schiebst vorne eins rauf, muss ja hinten eins runterfallen. Nee, Neuroplastizität, das ist überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Man muss sich das vorstellen, das ist mittlerweile gemessen, gewogen und auch sehr gut erforscht. Das ist tatsächlich ein Universum, das ist unendlich. Das hat überhaupt gar keine Wände, das ist auch kein Tablett. Und wenn es eins ist, ist es ein unendliches. Und das finde ich total faszinierend. Total faszinierend und fasziniert mich so, dass ich immer schaue und suche, wo ist genug sozusagen Energie, die ich in etwas reinlege und wo bekomme ich etwas mit, das sozusagen dem Rechnung trägt? Wo kann ich auf der Strecke etwas mitnehmen? Dabei geht es gar nicht um mich, sondern um diesen unfassbaren Appetit, ja? Um diesen unfassbaren Appetit, Dinge aufzunehmen und Dinge einfach sich zu erfüllen, zu erspähen, zu lernen, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich würde deswegen nicht Chinesisch lernen, aber es gibt eben Dinge, die sprechen mich wahnsinnig an, die berühren mich positiv und dann setze ich da drauf und gehe da rein. Das zu der einen Frage. Zum zweiten Part, vielleicht lebenslanges Lernen. Ich glaube, dass es zum lebenslangen Lernen überhaupt keine Alternative gibt. Überhaupt keine. Denn die Halbwertszeit von Wissen ist heute so kurz wie noch nie, wie noch an keinem Zeitpunkt jemals irgendwann auf diesem Planeten. Und deswegen ist lebenslanges Lernen so unfassbar wichtig. Und es gibt dazu genauso wenig eine Alternative zum lebenslangen Lernen wie zum Optimismus. Jedenfalls keine valide.
Wow. Vielen, vielen Dank. Die allerletzte Frage schließt an die erste Frage, an die Eingangsfrage an. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Wir stellen seit einigen Folgen unseren Gästen immer noch die Frage, wo willst du noch hin?
Eine Antwort würde kaum zu etwas passen, was du jetzt vorher von mir gehört hast. Ich möchte eigentlich mir eine kindliche, spielerische Neugier so lange erhalten, wie die zwei Gehirnhälften funktionieren.
Das passt für mich total gut. Vielen Dank für die Zeit und die Insights, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, dass wir uns möglichst bald mal im physischen Leben begegnen. Vielen Dank, lieber Roscoe. Danke.
Ich freue mich drauf, Michael. Danke für deine Zeit.
Und hier kommt noch mal ein kleiner Nachklapper. Anders als sonst rede ich jetzt nicht über die Folge, sondern der Nachklapper ist im Nachgespräch entstanden. Und ich bitte dich jetzt einfach noch mal, weil du mich darauf angesprochen hast, ein Gast, den wir hatten, hat die Idee gebracht. Welche Folgen, die du schon gehört hast bei uns, haben dir gut gefallen?
Ich habe drei Favorites tatsächlich, die aus verschiedenen Ecken kommen und inhaltlich auch weit voneinander entfernt sind. Ich muss eine vierte hinzufügen und fange mal damit an. Du hast den Robert Baldinger erwähnt, dass der bei euch war, das hatte ich gar nicht präsent. Bei der bin ich noch nicht angekommen. Aber es sind drei andere, die ich wirklich stark fand. Zum einen war das die von Aki Ben Ezra. Von Wolfskin, die fand ich eine jüngere, wenn ich das richtig sehe. Fand ich toll, weil ich Akis Weg über soziale Medien, wir kennen uns nicht, aber ich habe sie ein bisschen verfolgt und ich finde ihre eigene Geschichte echt imposant und toll, wirklich, wirklich spannend. Ihr Weg genauso und ihre Person. Und obendrein, glaube ich, ist sie ein ganz toller Mensch. Ohne dass ich sie kenne. Und das geht mir nicht oft so. Also das ist eine, die ist hängen geblieben tatsächlich. Und die zweite, die ich nennen würde, war die von der Professor Dr. Meckel, die spannende Ansätze und inspirativ war. Und die dritte, und da komme ich ja nicht umhin, irgendwo bleibt man ja doch in seinem Fahrwasser als Jurist. Das war die vom Schranner, von Matthias Schranner.
Oh wow, ja, schön.
Weil ich den auch wirklich sensationell finde, folge ihm seit Jahren und versuche nichts auszulassen, weil der wiederum auch eine spannende Vita hat, tolle Themen und auch ist ein wahnsinnig toller Erzähler obendrein. Also ich lausche ihm gerne einfach.
Vielen, vielen Dank, lieber Vasco. Und auch nochmal Shoutout to Aki, weil die hat uns diese neue Frage geschenkt. Fragt auch eure Gäste mal, welche Folgen sie gut fanden. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald.
Danke dir, Michael. Gerne.
So, und jetzt mache ich doch noch einen zweiten Nachklapper. Das Gespräch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Christoph, schade, dass du nicht dabei warst. Ich merke irgendwie, wir sollten noch mehr Menschen zu uns holen, die wirklich als ihren Beruf das Arbeiten mit Menschen, das Arbeiten an den Beziehungen im Unternehmen haben, die als ja wirklich Fachleute über das Thema Arbeit sprechen. Wir wollen das nicht nur machen, wir wollen kein Podcast sein, der nur für Fachleute von Fachleuten, ist überhaupt nicht. Wir wollen ein Podcast mit allen für alle sein, weil alle arbeiten, alle haben diese Veränderungen und alle können etwas dazu sagen und viele interessieren sich dafür. Aber Vasco war klasse. Ich habe es ihm eben in unserem Nachgespräch als Feedback gegeben. Ich finde, A, hat er echt inhaltlich viel Interessantes zu sagen. B, als Jurist ist er sehr gut im Strukturieren, besser als ich, eindeutig. Und ich finde, er hat eine wunderschöne Stimme, ein wunderschönes Timing. Auch sowas kann man mal sagen, wenn man das hört. Ich fühle mich wieder mal beschenkt und hoffe, dass es für euch auch eine gute Folge war. Und würde mich freuen, weil da in der letzten Zeit wenig passiert ist, wenn wir mal wieder Beurteilungen von euch kriegen auf den Podcast-Plattformen. Wir freuen uns sowohl über Sterne, am meisten natürlich über 5, aber noch mehr freuen wir uns über qualitative Kommentare. Auch ganz konkret mal auf eine bestimmte Folge oder so. Also wenn ihr Lust habt, Zeit habt, schenkt uns das doch zu unserem 6. Geburtstag nachträglich, den wir vor kurzem hatten. Also, macht's gut, ihr Lieben.